Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist ein passender und auch zum heutigen Thema geeigneter Text. Wir wünschen der Jungmannschaft einen spannenden Morgen. Tschüss zusammen. Jo, ich möchte euch nochmal ganz herzlich willkommen heißen zum Gottesdienst heute Morgen. Wenn du als Gast da bist, zum ersten Mal, herzlich willkommen. Vielleicht um es vorweg nehmen, wir sind in einer fortgesetzten Reihe. Und da geht es um Persönlichkeit aus dem Alten Testament. Und dass wir da andocken können, ist vielleicht gut, wenn wir ein bisschen zurückgreifen. Es war ein gemütlicher Sommernachmittag, solche haben wir nicht Menge gehabt. Vor allem nicht warme und sonnige, diesen Sommer. Wir sind in einem Garten gesessen und wir haben gemütlich, ich finde das immer lässig, wenn Kaffee da ist, übrigens habe ich einen Kaffee, ja. Wo ein Kaffee ist, fühle ich mich wohl. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich bin passionierter Kaffee-Fan. Es hat einen feinen Kaffee gegeben und es hat feinsten Kuchen gegeben zu diesem Kaffee. Dann ist die Welt sowieso rund. Kaffee und Kuchen und Gespräch. Kaffee, Gebäck und Diskussion. Und wie das dann so ist, wenn wir gemütlich da hückeln, wir haben über Gott und über die Welt geredet. Und irgendwann, so ziemlich unvermittelt, würde ich jetzt sagen, hat mein Gesprächspartner gesagt, wenn Christen, Juden und Buddhisten, wenn die zu ihrem Gott beten, betet doch eigentlich alle zu einem und dem gleichen Gott, oder nicht? Die benutzen einfach verschiedene Namen fürs Gleiche. Der gleiche Gott, unterschiedliche Adressen. Das klingt ja plausibel. Das klingt ja durchaus plausibel. Der Mahatma Gandhi hat es so formuliert. Oh, warte mal. Da haben wir doch etwas dafür. Jo. Das ist ja ein schöner Mix. Der Mahatma Gandhi, der hat den gleichen Gedanken so zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, Religion hat eine Seele. Aber die zeigt sich in verschiedenen Formen. Schöner Gedanke. Die Frage ist das wahr? Oder ist es falsch? Ist es ein bisschen wahr? Und ein bisschen falsch, es könnte ja eine Melange sein, oder ein Mix von beidem. Die Frage stellt sich, aus dieser Diskussion, die wir da gehabt, hat sich die Frage ganz klar gestellt, und das Gespräch ist auf das nachher auch rausgelaufen, ist der Anspruch vom Christentum auf Einzigartigkeit, und der besteht, ist der Anspruch vom Christentum auf Ausschließlichkeit, der besteht. Ist der irreführend? Machen Christen sich da einfach etwas vor und haben sich das lange genug eingeredet? Ist der unbegründet? Oder ist da unausweichliche Logik dahinter? Oder eine Information, die das bestätigen will? Jetzt darf ich es vielleicht so formulieren. Jeder halbwegs kundige Student von vergleichender Religionswissenschaft, ohne dass man sich sehr vertieft in das hier. Wie die sagen, dass viele, sehr viele Religionen den Anspruch auf Ausschlüsslichkeit beanspruchen. Das ist darum durchaus nicht einzigartig. Das ist ja ein Teil des Dilemmas. Und ich meine, man muss nur ein bisschen die politische Situation anschauen, aktuell. Sprich, Islam, Islamismus und islamischer Terror. Das ist derart exklusiv, dass es nicht zum Leben ist. Wir müssen vielleicht eins klar machen, in diesem Mix inne. Kein anderer Religionsstifter außer Christus, außer Christus, hat sich derart intensiv, das findest du nirgends anders, er hat sich derart intensiv mit dem gefallenen Zustand vom Menschen auseinandergesetzt, dass er dafür den höchsten Preis zahlt hat, den man nur hätte können. Er ist ins Kreuz gegangen. Dann kommt dazu, nochmal exklusiv, finde ich in keiner anderen Religion. Der Religionsstifter hat die letzte Barriere, was für einen Menschen überhaupt gibt, den Tod, überwunden. Mindestens behauptet das Christen. C.S. Lewis. C.S. Lewis ist ein. Es ist jemand von uns. Gerade in der Gegend war, wo der C.S. Lewis gewirkt hat. Er war einer der ganz grossen Denker, er war ein Apologet, zuerst Literaturwissenschaftler. Dann hat er sich mit dem Christentum zwungenerweise, weil er einen Freund hatte, der ihn immer mal wieder informiert und interessante Gespräche mit ihm geführt hat, hat er sich zuletzt mit dem Christentum intensiv auseinandergesetzt. Er ist einer der ganz grossen Apologeten geworden. Der C.S. Lewis sagt, wenn es um den Anspruch von Jesus Christus geht, da gibt es kein Zwischending, sagt er. Es gibt keine Parallele in anderen Religionen. Wenn du zu Buddha gegangen wärst, seine Überlegung, und hättest ihn gefragt, bist du der Sohn Brahas? Hätte der gesagt, mein Sohn, du bist immer noch im Tal der Illusion. Wenn du zu Sokrates gegangen wärst und du hättest ihn gefragt, bist du Zeus? Hätte der dich ausgelacht. Wenn du zu Mohammed gegangen wärst und hättest ihn gefragt, bist du Allah? Hätte der zuerst seine Kleider zerrissen und dir dann den Kopf abgeschlagen. So machen sie es heute noch. Ein Teil davon. Wenn du anders denkst. Der entscheidende Unterschied zwischen den Religionen liegt in der Behauptung vom Christentum, dass ein Mensch sich selber nicht retten kann. Ich bin so froh, das hat mich überzeugt vom Christentum. Alles andere an Religionsangebot auf dem Buffet, wo du dir kannst auslesen, machst du irgendwelche Leistungen, vollbringst du irgendwelche Taten, um den Gott willen, immer dass es dann mag sein, oder den Götz, müssen wir viel mehr sagen, zufriedenzustellen. Der entscheidende Unterschied im Christentum. Wir schaffen es selber nicht. Ende der Durchsage. Geht nicht! Kein Mensch, egal wie er sich bemüht, wird irgendjemand die Schwelle erreichen können. Und so ergänzt Lewis, ich finde es einen brillanten Gedanken. Er sagt, es gibt da wie die Mathematik. Habe ich nie überlegt. Es gibt nur eine richtige Antwort. Ich habe sie meistens nicht gefunden. Es gibt nur eine richtige Antwort auf eine Frage. Dann sage ich, ja, das würde mir aber auch noch gefallen. Oder das kennt man jetzt eigentlich als Zahl auch gut gefunden. Forget it. Es gibt eine Antwort. Alle anderen Antworten, logische Konsequenz, sind, sorry, falsch. Das ist in Mathematik nun einfach mal so. Aber er sagt dann, brillant wie er denkt, aber wie in der Mathematik kann eine verkehrte Antwort einem richtigen Ergebnis immer noch ein bisschen näher kommen als eine andere falsche Antwort, die vielleicht schon vom Ansatz her verkehrt ist. Ich bin nicht gezwungen, als Christ eine Religion in Bausch und Bogen eine andere zu verteufeln. Überhaupt nicht. Da mag es Ansätze haben. Aber das Christentum sagt, es gibt nur einen Weg. Jetzt. Wir sind in dieser biografischen Serie, das hat einen direkten Zusammenhang, was wir miteinander heute Morgen anschauen. Wir sind in dieser Serie im Lebensbild von einem alttestamentlichen Prophet. Der Prophet, der heisst Elia. Man hat aus der Zeit von Elia, das vielleicht einfach auch noch als Hintergrundinformationen. Der Elia hat gelebt zu einer Zeit von Königen, die in Israel regiert haben, von denen man archäologische Ausgrabungen gemacht hat. Das ist eine davon. Das ist ein Elfenbeinrelief aus Samarien. Der König, in dessen Zeit sich die Story abspielt, über den wissen wir sehr gut Bescheid. Das sind nicht einfach Legenden. Wir diskutieren nicht einfach etwas, das mal erzählt worden ist und dann wieder erzählt worden ist und dann hat man ein Geschichtchen daraus gemacht und das stimmt 80% davon nicht. Archäologische Ausgrabungen, Miliziertrat, das immer wieder zu bestätigen. Es hat meinen Glauben enorm gestärkt. Noch immer, wenn die Archäologen etwas ausgraben haben, wo ein biblischer Befund dafür da war, ist der bestätigt worden. Und zwar bis auf die richtige Schreibweise der Könige. Wollt ihr mal vorstellen, es gibt eine Reihe von Königen, Dutzende von Königen, in Juda, in Israel, Nordreich, Südreich. Von Mengen von diesen Königen haben wir keinen schriftlichen Befund. Dann findet man irgendjemand, findet man einen archäologischen Artefakt, ein Name von so einem König wird erwähnt, es gibt einzelne so Beispiele, und man stellt fest, sogar die Schreibweise in der Bibel von dem betreffenden König war präzise. Das ist etwas Unglaubliches. Also, wir sind in einer Zeit inne. Von einem König, der Mann heisst Ahab, und von einem Prophet, der heisst Elia. Jetzt, im Leben von dem Elia, darum haben wir die paar Gedanken am Anfang eingeleitet, ist die Wahrheitsfrage eine absolut entscheidende. Weil das Volk Israel, seine eigenen Leute, haben sich weit vom Glauben entfernt, wodurch ihre Patriarchen und Vorväter ihnen mit auf den Weg gegeben worden ist. Also der Prophet, müssen wir wissen, der Elia lebt in einer, wie man so sagt, polytheistischen Gesellschaft. Poly, mehrfach. Theo, Gott. Da gibt es viele Götter. Er lebt in einer Zeit, in der das absolut relevant ist. Ähnlich wie bei uns. Jeder bastelt sich eigene Konstrukt, die ihn mehr oder weniger befriedigen. Sehr oft, mindestens, ist das so. Jetzt damals ist Diskussion, hat sich nicht um die Frage gedreht, gibt es echt einen Gott? Die Frage hat sich gedreht, welches im Angebot der Götzen, die wir hier haben, ist der richtige? Das war die Diskussion damals. Und eine Gottheit mit Namen Baal, man hat von diesen Typen Staaten gefunden. Man hat vieles ausgraben aus dieser Götzendienerkultur heraus, der im Bild abzeichnet. Also abzeichnet, es ist ein Foto von einer Terrakotta-Figur. Ungefähr 30 cm hoch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die Gottheit hat Baal, B-A-A-L, geheissen. Sehr beliebt, sehr bekannt gewesen. Der Baal war der Gott, der angeblich für die damalige Zeit, für die Bevölkerung, das Sonnensystem kontrolliert hat. Das Volk hat geglaubt, der Baal sei zuständig für das Wetter, für die Jahreszeiten, für den Regen, für die Dürre. Jetzt, Israel war eine Agrarnation. Logisch, dass der Gott wichtig war. Den hat man zufriedenstellen, damit Kulturen einigermaßen Zweig nachher wachsen. Extrem wichtige Gottheit, der Baal. Jetzt musst du wissen, Männer und Frauen, die den angebetet haben, ist nicht einfach überliefert nur von der Bibel. Man hat archäologische Ausgrabungen gemacht, die das bestätigt haben. Der Gottheit Baal sind Opfer gebracht worden. Ganz klar. Wenn Männer und Frauen die Opfer dargebracht haben, haben anschliessend sexuelle Partys stattgefunden mit den Priestern und den Priesterinnen. Die sind immer mitbeteiligt gewesen, sonst wäre das für die Männer nicht interessant gewesen. Logisch. Die Leute haben gemeint, die teilgenommen haben an dieser Form von Götzendienst, dass mit dem Teilnehmen an diesem Ritual die Kraft von dem Götzengott auf sie übertragen würde. Baalanbetung war eine total dekadente Religion gewesen. Sie hat bestanden aus einer bizarren Mischung von Götzendienst, pervertierter Sexualität und nachweisbar, man hat das ausgraben, Kinderopfer. Skelett, Kinderskelett in Tontöpfen unter dem Altar vergraben. Also wir reden Geschichte, und zwar grässliche Geschichte. Degenerierte Geschichte. Und jetzt ist da ein Prophet und er steht auf gegen das. Mit einem Auftrag. Er lebt nochmal zur Zeit von einem König, der historisch erfasst ist. Und unter der Herrschaft von dem König Ahab, wie er geheißen hat, ist die Baalanbetung allgegenwärtig gewesen. Der hat das gefördert. Er hat es instituiert, eigentlich, müsste man sagen. Jetzt die Geschichte, die wir miteinander ganz kurz anschauen, miteinander heute Morgen, befasst sich mit einer Konfrontation, die stattfindet zwischen dem biblischen Propheten Elia und den
Baal-Anhänger, man kann denen auch Propheten sagen, zu seiner Zeit, von dem Baal, die Anhänger von dem Baal-Kult. Es ist eine dramatische Begegnung. Sie findet auf dem Berg Karmel statt. Jetzt der Berg Karmel, dass wir das geografisch auch ein bisschen uns vorstellen können, der befindet sich über der heutigen Stadt Haifa. Etliche von uns kennen Israel, einige Orte gut. Der Ort ist bestens bekannt. Karmel liegt direkt an der Küste vom Mittelmeer. Wunderbarer Blick über die Hafenstadt Haifa. Das sind ein paar Jahre her, hat das unter Umständen so können aussehen. Vom Gipfel hat man eine grandiose Aussicht in alle Richtungen. Karmel war daher logisch militärisch wichtig. Ähnlich wie jetzt der Golan. Golan, muss man sich vorstellen, ist seit 1974 von UNO-Truppen besetzt. Es scherbelt unglaublich im Nahen Osten. Überall, wo es Anhöhen hat, Golan ist eine Anhöhe, ist militärisch wichtig, ist damals selbstverständlich nicht anders gewesen. Wer den Berg kontrolliert, kontrolliert prinzipiell die nördliche Hälfte vom damaligen Israel. Wer das religiöse Zentrum auf dem Berg Karmel oben kontrolliert, der hat Nation geistlich im Griff, das ist ja klar. Die Baal-Anhänger haben das gewusst und darum haben sie Altär gebaut. Das hat ungefähr so ausgesehen, hat man ausgegraben. Ist nicht einfach nur eine Vorstellung. Ein Altar für ihren Gott. Die Ausgangslage ist also klar. Die Story ist schnell erzählt. Die Ausgangslage ist die. Es geht um die Frage. Wer ist der eine wahre Gott? Ist es der Baal? Oder ist es der Gott Israels? Spannend. Äußerst spannend. Das ist schwarz-weiß, Leute. Das ist keine Grauzone. Da kann ich nicht sagen, ja, warte mal. Können wir verhandeln? Gibt es Optionen? No, gibt es nicht. Darum ist das spannend. Also wir haben es zuerst mal mit einer klaren Herausforderung zu tun in dieser Story. Übrigens, hast du gewusst, dass der Name Elia bedeutet, Gott ist souverän? Elia bedeutet genauer mein Gott ist souverän. Souverän heisst, Zürichdeutsch, der hat im Fall das letzte Wort. Ich meine immer, ich hab's. Und er gemeint, habe ich es lange auch gemeint, ich hab's. Und dazwischen haben wir ein Leitungsteam und das hat das letzte Wort. Und ich duck und ich sage, jawohl, danke vielmals. Machen wir so. Das ist ein bisschen übertrieben. Elia, mein Gott ist souverän. Er hat die Funktion von einem Pressesprecher von seinem Gott. Und eines Tages taucht er auf am Hof vom König, von dem König Ahab. Für ein paar von uns ist das kurze Repetition, aber das ist nur der eine Vers zum Zurückblenden. Er sagt, Elia zu dem Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene, der Gott, dem ich diene, das ist für mich nicht einfach nur ein Begriff. Das ist für mich nicht einfach ein Religionsetikett. Das ist nicht einfach der, wo ich ein bisschen Steuern zahle für ihn. Das ist der Gott, dem ich diene. Dem habe ich mein Leben ausgeliefert. Der Gott, für den rede ich. Und im Fall, dass du es weisst, das ist die Aussage, die er macht. Die nächsten paar Jahre wird es weder Tau noch Regen geben. Es sei denn, das wird so angeordnet. Ziemlich arrogant. Tatsache ist, genau so ist es gekommen. Also ich finde das immer noch lustig. Man kann mit Sachen argumentieren, aber zuletzt sind es Facts, die bestimmen, oder? Und die Facts sind gewesen, die Hungersnot ist gekommen. Während mehr als 3 Jahren hat das nicht geregnet. Schwere Hungersnot hat angefangen. Der Boden wird braun und brüchig. Flüsse und Bäche trocknen aus. Der Jordan, Hauptwasseradern, wird ein jämmerliches Rinnsal. Ernte geht kaputt. Tiere sterben. An dem Punkt, wo es dramatisch wird, sagt Gott zu seinem Pressesprecher, zu dem Elia, geh und besuch den Ahab. Trink mit dem eine Tasse Kaffee und erzähl ihm etwas. Und so kommt es. Wo der König den Prophet sieht, wo er ihn wieder sieht, sagt er sofort, bist du es, wo Israel ins Unglück gestürzt hat? Aber sicher, das ist eine rhetorische Frage. Wo er ihn sieht, wollt das von ihm selber noch mal hören? Und der Elia, nicht voll, dreht den Spiess um. Nicht ich. Nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du. Und wohlverstanden, das sagst du zu jemandem, der politisch souverän ist, nicht locker vom Hocker. Er könnte sehr schnell dafür sorgen, dass du einen Kopf kürzer bist. So wie es die IS jetzt macht. Die Leute werden einfach geköpft. Nicht ich, wehrt er sich, mutig, der Typ. Du und die Familie von deinem Vater sind's. Ihr habt das Gebot vom lebendigen Gott nicht mehr Folge geleistet. Ihr habt euch autonom ausgeklinkt. Stattdessen habt ihr euch Götze gemacht. Bilder, Statuen, die überall in der Gegend umeinander stehen. Altar. Dann setzt der Prophet noch eins drauf. Wir lesen das in der 1. König 18. Einfach, dass du weißt, wir haben es an der Wand zu, damit wir vom gleichen Text ausgehen können. Aber wir sind, wenn du in der Bibel willst, mitlesen willst, dass du eine bei dir hast, im 1. König 18. Und das wäre jetzt der Vers 19. Der Prophet setzt zu dieser Aussage noch eins drauf. Er sagt jetzt, an einem Vorschlag, ruf das ganze Volk, über das du regierst, Nordreich, ruf die auf den Berg, darum haben wir das angeschaut, geografisch, wo der ist, auf den Berg Karmel. Ruf die zusammen. Im Fall auch die 450 Anhänger von Baal, das sind Priester gewesen, das sind selber Propheten gewesen, von dem Götz. Und im Fall, nimm dann die 400 Anhänger von der Aschera. Aschera? Aschera? Interessant. Das war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Die hat bei diesen sexuellen Ritualen eine wesentliche Funktion gespielt. Sie war sozusagen die Frau vom Baal. Es gibt 6 oder 8 Stellen im Alten Testament, wo die Israeliten vor der Aschera gewarnt worden sind. Ein Abdriften von der Moral, wo ganz klar schon in den 10 Geboten stipuliert war für die Israeliten. Also, der Elia steht 850 Anhänger von Götzen gegenüber. Jetzt, wenn du dir die Situation vorstellst, ein Mann. Wir sind heute Morgen was? Wenn es gut kommt, 80, zwischen 70 und 80 Leute. 850. Konfrontiert ihr. Entweder der Typ ist nicht ganz betrost, oder er hat tatsächlich Ressourcen von denen er zupft, die der Ahab nicht gewusst hat. Der Ahab nimmt die Herausforderung an. Er schickt Boten durch ganz Israel durch. Er ruft alle die Baal-Anhänger zusammen auf den Berg Karmel und am festgesetzten Tag ist die Bühne parat für den grossen Konflikt, für das Kräftemessen, kann man sagen. Und dann spielt sich Folgendes ab. Ich finde es absolut eine faszinierende Story. Der Elia steht vor das Volk an. Und er sagt nicht wahnsinnig viel. Er ist überhaupt ein wortkarger Typ, der Elia. Das war kein Plauderer. Aber was er gesagt hat, hat besser aufgepasst. Es ist so gekommen, was er gesagt hat. Er sagt, wie lang, um Gottes Willen, wie lang wollt ihr eigentlich noch hin und her schwanken? Wenn der Herr den Gott von dem Patriarchen erzählt hat, wenn Gott Gott ist, dann folgt ihm nach. Das ist die einzige Option. Wenn es aber der Baal ist und das die einzige Option soll sein, dann entscheidet euch doch endlich. Folgt dem nach. Klare Alternative. Der wichtigste Satz, der kommt am Schluss von dem Vers. 4 Wörter. Das Volk hat geschwiegen. Kein Wort. Leute von allen Schwierigkeiten, mit denen das Christentum heute kämpft, ist das die aktuellste. Denkst du sehr wahrscheinlich. Unsere geistliche Unentschiedenheit. Unfähigkeit, einen Entschluss zu fassen. Auf welche Seite will ich wirklich gehören? Wir wollen Schweizer neutral bleiben. Wir positionieren uns in den Grauzonen. Ein bisschen Religion ist okay, braucht es für die Nachbarn und die Verwandten und die Angehörigen. Ist noch ein bisschen, noch eine kleine Ecke Kultur in der Schweiz, religiös angehaucht, aber bitte keine Konsequenzen. Beacht das kleine Wörtchen «wenn». Wenn Gott Gott ist, wenn er es wirklich ist, ist eine Wahl unausweichlich, ist sein Argument, unumgänglich. Leute, es gibt eine Zeit zum Nachdenken für jedes von uns. Es gibt aber auch eine Zeit, wo wir genug gedacht haben, wo wir handeln dürfen. Wo ein Entscheid angesagt ist. Ein Entschluss. Ich schätze Christentum aus dem Grund. Es ist praktisch, es ist persönlich und es ist geradlinig. Es ist geradlinig. Der Elia hat nicht gesagt, wenn Gott Gott ist, kauft er ein Buch und fangt an lesen drin. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn Gott Gott ist, entscheide dich, wenn es der Ball ist. Triff eine Wahl. Er stellt seine Leute, seine Zuhörer stellt er vor eine klare Alternative. Und das macht das Christentum genauso. Genauso. Hör endlich auf neutral sein, ist was der Elia zu diesen Leuten sagt. Hört auf neutral sein. Es gibt in dieser Frage keine Grauzone. Gibt's nicht. Dorothy Sayers, das ist nochmal ein Engländer. Dorothy Sayers war eine Literarin, ein bisschen weiter retour, eine Autorin. Und die hat das so formuliert. Die hat gesagt, alle Welt redet von Toleranz. Aber Toleranz ohne Gott ist tragisch. Es ist eine Einstellung, die an nichts glaubt, sich um nichts kümmert, sich niemand engagiert, sich über nichts ereifert, niemand den Sinn findet und nur am Leben bleibt, weil es nichts gibt, wofür sich zu sterben lohnt. Danke vielmals. Gut gesagt. Die lebt schon lange nicht mehr. Gut gesagt. Toleranz, wir brüsten uns. Und es braucht Toleranz in sehr vielen Bereichen, absolut. Nicht in dieser Frage. Entweder das stimmt oder es stimmt nicht. Triff deine Wahl. Und bist dann konsequent. Toleranz hat Berechtigung, aber sie hat keinen Platz, wenn es um eine grundlegende Ware geht, wo so viel auf dem Spiel steht. Wenn alles, Leute, überleg, und das erinnert mich an das Gespräch, Sommernachmittag, Kaffee und Kuchen. Einleitend. Wenn alles gleichermaßen wahr ist, wenn wir nie entscheiden müssen, wenn alles richtig ist, nichts ist wirklich falsch. Getrauen wir es gar nicht sagen. Leute, dann spielt es doch keine Rolle, ob es der Baal ist oder ob es der Gott Israels ist. Dann spielt es doch überhaupt keine Rolle. Who cares? Dann hören wir auf und gehen heim. Spielt eh keine Rolle. Es ist ja alles nicht richtig, nicht falsch, sondern grau. Dann hat nichts mehr wirklich Bedeutung. Das müssen wir schon sehen. Die Trennlinie zwischen Toleranz und Torheit ist hochdünn. Und das Volk Israel hat damals die Grenze längst überschritten. Die Story ist noch nicht ganz fertig. Wir machen die in Windeseile. Zur Perspektive. Wir stellen fest, dass der Baal eine ganz schlechte Karte besitzt in diesem Konflikt. Der Elia schlägt also ein Experiment vor, um am Volk zu zeigen, zu demonstrieren, nachzuweisen, wer der richtige, wahre Gott wirklich ist. Du kannst den ganzen Tag, das könnte man von einer anderen Perspektive aus anschauen, du könntest den ganzen Tag darüber streiten, welche Seife das sauberer wäscht. Der beste ist, wäscht die. Komm zum Wasser raus und dann schauen wir. Nachweis erbringen. Nimm ein Bad. Wer sauber aus dem Bad raussteigt, hat die Frage beantwortet. Und so macht er es genau. Er sagt, wir sind im 24. Vers vom 18. Kapitel im Buch der Könige, ihr nehmt den Bad. Das ist der, zu dem ihr euren Götz, zu dem ihr euch loyal bekennt. Ich, meinerseits, ich bekenne mich loyal zum Gott Israel. Derjenige, der mit Feuer antwortet, jetzt müssen wir nachher sehen, was er meint mit dem, das ist der wahre Lebendige. Und so macht er Klartext. Er beschildert, er beschreibt das. Die Israeliten haben gedacht, die sind davon ausgegangen, es geht um ein Opfer, das verbrannt werden soll. Und die Israeliten sind davon ausgegangen, dass sie da durch die Mitte durchspazieren können. Die haben gefunden, ein bisschen Baal geht, ein bisschen von dem Gott geht. Beides lassen uns ein bisschen zusammenmischen und schön garnieren. Der Elia sagt, Irrtum. Wir machen es jetzt ganz klar. Ihr müsst euch entscheiden. Bei dieser Frage gibt es keinen Mittelweg. Und die Story, die ist ganz schnell erzählt. Die Baal-Propheten, die töten den Stier. Tieropfer damals absolut gängig gewesen, nebst denen noch dramatischen Opfer, die sie gebracht haben. Sie legen das Fleisch aufs Holz von dem Ochs, von dem Stier. Aber Elia hat ausdrücklich stipuliert, das Feuer wird nicht angezündet. Das Opfer wird vorbereitet, das Feuer wird nicht angezündet. Sie sollen jetzt ihren Gott anrufen. Und der soll das bewirken. Wenn er souverän ist, sollte er das ja können. Und so ist dann passiert. Das Opfer ist vorbereitet worden, der Stier ist geschlachtet worden, das Holz ist aufgeschichtet worden. Und dann heisst es, die Story wird so beschrieben, die rufen den ganzen Vormittag, haben sich am Morgen getroffen, den Namen von ihrem Gott an. Baal, antwort uns, zeig uns, gib den Beweis, dass wir die Bestätigung haben. Und er schweigt. Götze schweigen die aller Regeln. Es gibt keine Antwort. Die fangen an, unter Altar rumtanzen. Es wird eine ganze gäche Story. Die fangen sich an ritzen. Die kommen in eine Ekstase rein. Die steigern sich in etwas hier. Nichts passiert. Trotz dieser emotionalen Geschichte läuft gar nichts. Aber Elia kann es nicht verklemmen. Er macht sich ein bisschen lustig. Vielleicht ist es zu wenig laut. Vielleicht müsstest du ein bisschen Leute rufen. Höhnt er. Es ist doch ein Gott. Vielleicht ist er tief in Gedanken versunken. Vielleicht macht er ein Mittagsschläfchen. Oder es könnte sein, dass er gerade ein Reisli macht. Wecke denn doch. Ich versuche mir Elia vorzustellen. Er macht einen Spass daraus. Aber es ist nicht wirklich lustig. Die Frage muss geklärt werden. Und es ist nicht lustig. Und alle, die da getanzt haben, alle, die sich da in etwas eingesteigert haben, die auf dieser falschen Schiene fahren, zahlen einen katastrophalen Preis am Schluss. Jetzt müssen wir uns in Erinnerung behalten. Die Antwort kommt nicht, nichts regt sich, der Himmel schwiegt. Baal versagt, jämmerlich. Die souveräne Antwort kommt vom souveränen Gott. Vers 30 ist vielleicht der wichtigste in diesem ganzen Abschnitt. Das heisst im 1. König 18, Vers 30 bis 32. Jetzt kommt der Elia zum Zug. Kommt zu mir ran. Ich finde das cool, dass er das so macht. Nicht einfach auf Distanz. Ja, vielleicht hat er ein faules Trickli gespielt. Vielleicht hat er irgendjemand ein bisschen Öl haben sie nicht gehabt. Was hätte es können haben? Zunder. Vielleicht hat er irgendeine faule Ausrede fabriziert. Er sagt, kommt näher, damit ganz klar ist, es gibt kein Foulplay. Die drängen sich um ihn, die stehen direkt am Altar Gottes, wo abgerissen worden ist. Das sagt uns etwas aus über Geschichte. Wir haben nicht Zeit heute Morgen, das jetzt geht, ist auch nicht so wesentlich vielleicht. Stimmt nicht. Das ist sehr wesentlich. Der Altar zum einen lebendigen Gott ist abgerissen worden. Der hat keine Anerkennung mehr bekommen. Der ist nicht mehr im Mittelpunkt des Denkens der Leute gestanden. Und das, darum ist es eben doch wichtig, das macht jetzt genau der Elia. Der Satz, er nimmt 12 Steine. Einen für jeden von den Stämmen von Israel. Hochwichtige Aussage. Ist auf Geschichte zurückblendend. Er baut den Altar auf der Basis der Geschichte der Nation Israel. Und er baut den Altar im Namen vom lebendigen Gott. Hochsymbolisch. Die Wiederherstellung vom echten Altar, wo das Volk daran erinnern soll, wo wir hergekommen sind. Was wir verlassen haben.
wo wir abgebrochen haben. Dann wird es spannend. Das heisst dann, als nächstes, er zieht, um das so eindeutig zu machen, dass kein Vorwurf von Foulplay kommen kann, zieht er noch einen Graben um den Altar herum. Er buddelt einen Graben. Er häuft das Holz auf den Altar herum. Er zerteilt sein Stier in Stück. Er legt die aufs Holz zu. Dann sagt er, nochmal eine Massnahme, um das so unmissverständlich klar zu machen. Bringt Wasser, 4 grosse Vorratskrüge mit Wasser. Gießet das Wasser. Nicht nur übers Opfer, aber auch übers Holz. Also jetzt hat er ein pfletschnasses Opfer. Er hat mehrere hundert Anhänger von dem Ball, die zuschauen und weiss der Geier, wie viele Israeliten, was in nächster Nähe sind und wollen miterleben, was jetzt passiert. Dreimal machen sie das Spiel. Dreimal wird das Opfer so tränkt, dass der Stier, der tot tropfnass ist. Das Holz und der Altar hocken im Wasser hinein. Der Elias setzt mit dem ein Zeichen. Er will mit dem so eindeutig sagen, der Gott, der eure Nation gegründet hat, der eine wahre, lebendige Gott der Bibel. Wenn es einen gibt, der souverän ist, dann ist es der. Und schaut jetzt, was passiert. Es wird unmissverständlich. Der Gott steht zu seinem Wort. Auf den könnt ihr euch verlassen. Der wird uns nicht abweisen. Der hat euch Verheißungen gegeben. Ihr glaubt sie noch nicht mehr. Tragisch, tragisch. Das Volk hat Verheißungen Gottes vergessen. Gott hat sie nicht vergessen. Und jetzt liefert er einen Beweis. Und der Beweis ist unmissverständlich deutlich. Jetzt schau, was der betet. Seine Gebete, er ist ein Mann mit wenigen Worten. Herr, Gott Abrahams, alte Geschichte, Patriarchen, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Auf dieser Basis passiert alles, was mit Israel zu tun hat. Und was später mit dem Christentum, weil er ja der Messias aus dem Judentum ist, zu tun hat. Gott, zeig uns heute. Beweis uns jetzt. Demonstriere unmissverständlich, dass du Gott in Israel bist. Und im Fall nicht nur das, dass die Leute, die da zuschauen, dass die wissen, ich bin dein Diener. Ich habe all das nicht gemacht, weil ich so ein grossartiger Prophet bin und ein Ego-Problem habe. Überhaupt nicht. Ich habe all das gemacht auf deinen Befehl hin. Antwort mir Gott. Gott, antwort mir das einmal noch. Damit die Leute, dein Volk erkennt, dass du Gott bist und ihre Herzen zurückerobert ist. Man könnte sagen, Ende der Durchsage, ja. Aber jetzt müssen wir wissen, wie es läuft, was sich nachher wirklich entwickelt hat. Auf der einen Seite die Hunderten von Baal-Anhängern und ihre stundenlange Geschrei, die nichts gebracht hat. Sehr emotional, sehr eifrig, absolut emotiv. Auf der anderen Seite einmal cool und gelassen, aber mit intensivem Gebet. Und er bittet um drei Sachen. Er bittet um drei Sachen. Er bittet als erstes, Gott, antworte mir, dass die wissen, dass du der Echte bist. Dass die Frage ein für alle Mal vom Tisch ist. Mathematik. Wahr oder nicht wahr? Richtig oder nicht richtig? Nichts dazwischen. Gott, antworte, please. Antwort mir, damit die wissen. Ich bin nicht einer von ihnen. Ein falscher Prophet. Und das Dritte, was er sagt, antwort mir. Tut mir leid, dass das Bild so schlecht ist, also ich kann es ändern. Antwort mir, damit die Herzen, wichtigster Punkt, damit die Herzen der Menschen dir sich zuwenden. Dir sich zuwenden. Das Wichtigste vor allem. Das Wichtigste vor allem. Das Allerwichtigste vor allem. Übrigens, müssen wir noch sagen, das Wasser im Graben war nicht nötig. Das war überhaupt nicht nötig. Gott hätte noch ein Gewitter bringen können, dann wäre der Fall auch klar gewesen. Das Wasser war nur ein Beweismittel. Ein zusätzliches Beweismittel. Und Leute, ich habe manchmal den Eindruck, Gott ist unglaublich geduldig mit uns. Wenn du in die Kategorie von Menschen fällst, wie ich auch, ich zweifle nicht mehr gern. Und ich will überzeugt werden vom Gegenteil. Mit Facts.
Gott ist ein Gott, der dem entgegenkommt. Der Gott der Bibel. Er trägt Kritik, er trägt Zweifel, er trägt Fragen an ihn. Und er liefert, wenn wir ehrlich sind, den Beweis, den es braucht. So wie er es da gemacht hat. Das Wasser ist das einzige Beweismittel. Der Elia nochmal wollte zeigen, es gibt keine Tricks, die das weg erklären können. Er wollte klar machen, der wahre Gott gibt eine Antwort, über die kein Zweifel bestehen. Und dann kommt die Antwort. Und sie ist unmissverständlich. Gott lässt Feuer vom Himmel oben runterfallen. Du sagst, ja, wie hat er das gemacht? Das verstehe ich nicht. Hast du etwas von einem Vulkan gehört? Weiss der Geier in einer geologischen aktiven Gegend, wie das ist dort? Weiss der Geier, wie es Gott gemacht hat? Interessiert mich ein alter Hut. Wenn der biblische Befund zuverlässig ist und archäologisch abgestützt ist und geschichtlich abgestützt ist, und er ist es, glaube ich das. Das Feuer setzt das Opferfleisch, das Holz, Stein, inklusive Erde, das kannst du nicht auf natürlicher Basis allein erklären, in Brand. Stein könnt brennen, werden flüssig. Er trocknet sogar den Graben aus und was Volk das sieht. Aha, interessant. Die werfen sich zu Boden. Gott ist Herr. Gott ist Herr. Er ist es eben doch. Er ist es eben doch. Er ist es. Er ist es. Die Geschichte ist höchst dramatisch. Das Volk wacht offensichtlich auf. Es hat den Beweis gebraucht. Es hat die Intervention gebraucht. Und ich weiss nicht, was es in deinem Leben braucht. Darf ich es so sagen? Gott hat Mittel und Weg, um dir das zu schenken, was du brauchst, um zu sagen, Ende der Durchsage bei mir, ich triff endlich meine Wahl. Ich zögere nicht mehr hin und her. Ich bin nicht mehr mit einem Bein auf der Seite des Baal und auf der anderen Seite mit der christlichen Gemeinde womöglich oder irgendjemand anders noch ein bisschen religiös. Ich triff meine Wahl. Ich mache endlich ganze Sache. Es ist ja unmissverständlich, was er fordert. Nichts, was ich nicht geben könnte. Er sagt, glaub mir, dass ich es bin. Vertrau mir, dass ich es wohl meine mit dir. Der Messias kommt sehr viel später. Er geht das Kreuz und er macht genau das. Er bringt ein anderes Opfer. Einmalig, unwiderruflich, und er ist mit Gott versöhnt. Basis vom Christentum. Geschichte endet dramatisch. Das Volk wacht auf. Über die Baalpropheten, wohlverstanden, fällt Gottes Gericht. Es ist nicht mehr lustig. Irgendwann ist fertig. Irgendwann ist der falsche Weg in eine Sackgasse gekommen, und wenn ich dann nicht umkehre. Too late. Schlimme Wort. Zu spät ist grässlich. Lass nicht so weit kommen. Please. In deinem eigenen Interesse nicht. Auf die falschen Propheten fällt Gottes Gericht. Aufs Land, aufs verheißene Land, fällt der lang ersehnte Regen. Es kommt ein Riesengewitter. Wir schliessen ab mit einer kleinen Erinnerung. Wir blenden zurück. Elia hat das Volk vor eine Wahl gestellt. Er hat gefragt, wie lang wollt ihr noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Ist doch ein gutes Bild. Wie lang noch? Wenn Gott der wahre Gott ist, folgt ihm allein. Exklusiv. Ist es Baal? Ist es er? Dann trefft eure Wahl dort. Und damals haben sie keine Antwort gegeben. Die Israeliten haben sich nicht entscheiden und wir sagen, das ist oft unser Problem. Kleine Frage, drei Frösche hocken auf einem Baumstamm. Zwei beschließen, ab dem Baumstamm abzuspringen.
Wie viel bleiben zurück?
Richtig. Drei. Ein Beschluss bedeutet noch gar nichts. Ein Beschluss ist nur ein Beschluss. Es heisst, bedeutet erst dann etwas, wenn du zum Sprung dich durchgerungen hast. Ich kann doch lang sagen, oh, ich will Jesus Christus ernst nehmen, ich will meinen Glauben ernst nehmen. Bloßes Reden hat gar keine Wirkung. Das sind nur schöne Beschlüsse. Es braucht nicht Wort. Es braucht Schritt. Mach's. Und du heute Morgen da bist und hast jetzt vielleicht schon lang gezögert. Und das ist eine Frage, die du immer mal wieder vor dich her schiebst. Und sagst, ich glaube ja ein bisschen, aber dann habe ich wieder einen Haufen Zweifel. Und dann kenne ich einen Haufen Christen, die haben sich so unmöglich benommen. Das sind ja gute Argumente gegen das Christentum. Und Gott, du weißt, ich habe einen Haufen erlebt in meinem Leben, wo mich wirklich nicht in die Lage versetzt, mich mit dem... Weiss der Geier, was wir für Entschuldigung haben. Aber sie helfen uns nicht. Was, zum Schluss eine Frage, was hindert dich, ganze Sache zu machen? Woran liegt es? Oder ist es so, dass du könntest sagen, ach, ich glaube, die Zeit ist reif. Gott, ich verstehe zwar noch lange nicht alles, wer versteht schon alles? Ich habe zwar immer noch meine Zweifel, aber ich weiss, dass das Kreuz zentral ist für diese christliche Religion. Ich weiss, dass du an das Kreuz gegangen bist, um Sünde zu vergeben. Und ich will Vergebung. In meinem Leben ist Aufruhr. Da hat sich so vieles entwickelt und ereignet und ist so vieles geschehen. Ich brauche Ruhe. Wir haben das gesungen in diesem Lied. Gott, die Ruhe realisiere ich, auch wenn ich den Zusammenhang nicht verstehe. Die kannst du geben, ich will sie. Vergib mir, dass mein Herz zur Ruhe kommt, dass mir vergeben ist vor einem allmächtigen Gott. Versöhnt mit Gott, etwas Besseres gibt es nicht. Ich würde gern, ja, lass mich noch schnell, bevor wir miteinander noch ein Schlussgebet machen, uns daran erinnern, dass Christus und das Kreuz unausweichlich die Antwort sind. Nicht nur auf die Geschichte, die wir angeschaut haben, aber für mich und für dich persönlich. Wir können die Predigt in einem Statement zusammenfassen. Wir haben heute Morgen nicht von einer Religion geredet. Wir haben von einer Person geredet. Gott ist in Person in die Welt gekommen, in der Person von Jesus Christus. Und der Befund vom Neuen Testament ist, er wartet auf dich. So ist die Frage berechtigt, auf was wartest du? Darf ich uns bitten, kurz aufzustehen? No? Ich würde gerne dich heute Morgen einladen. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht bist du in deinem Leben nie je an den Punkt gekommen, wo dir jemand eine Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen. Gott, ich weiss, dass es Jesus Christus gegeben hat. Und ich will jetzt mal für einen Moment alle meine Argumente, alle meine Zweifel, alle meine Gründe, die ich habe, wieso ich die Frage von mir her schiebe, zur Seite legen und dir einfach sagen, danke, dass du mir vergeben hast durch Christus am Kreuz. Du könntest es ein Gebet formulieren in deinen eigenen Worten. Es sind nicht die Worte, es ist dein Herz, das entscheidend ist. Ein Gebet in dieser Art, Nabet in deinem Herz. Gott im Himmel, danke, dass du mit mir geduldig gewesen bist. Mein ganzes Leben lang. Ich verstehe so vieles vom Christentum immer noch nicht. Ich habe Zweifel noch da und dort. Aber ich will dir zur Seite legen jetzt. Und ich will dir einfach sagen, vertraue dir, dass du mich im Sinn hast an dem Kreuz damals. Ich vertraue dir, dass du mir vergeben hast. Ich nehme das an, so wie ich bin. Ich kann dir nichts versprechen, aber ich kann dir vertrauen. Ich kann dir nichts versprechen, aber jetzt möchte ich dir vertrauen. Danke, dass du mich annimmst. Amen. Herr Jesus, ich bekenne, dass wir Christen das Christentum kompliziert gemacht haben. Du hast es einfach gemeint. Du hast einen hohen Preis gezahlt, damit wir nicht zahlen müssen. Wir dürfen dir nur vertrauen. So will ich dich bitten, dass du im Herzen von denjenigen von uns, die an dem heutigen Tag vielleicht an diesem Punkt doch angelangt, sagen, ich will diesen Schritt machen. Ich will dich Christus näher kennenlernen. Und ich schenke dir jetzt einfach mal mein Vertrauen. Dass du denen Mut schenkst, wo das dran ist. Ich möchte dich bitten, dass du denen auch Mut schenkst, wo das dran ist, vielleicht im Anschluss an den Gottesdienst ein Gespräch zu führen. Mit jemandem zusammenzusitzen, der sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt. Jesus, ich möchte dich aber auch für eine ganz andere Gruppe von Menschen noch bitten, diejenigen von uns, die schon ein Zeitchen mit dir unterwegs sind. Diejenigen von uns, die so in einer Grauzone hineinleben, ich manchmal auch. Wo ich mich gar nicht getraue, zu bekennen, was ich glaube. Und dass Christentum vertrauenswürdig ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns könntest mobilisieren. Die von uns, die dich schon kennen. Mutigere Schritte zu machen. Die zu vertrauen, dass die Menschen, mit denen wir tagtäglich in Berührung kommen, sechs am Arbeitsplatz, sechs am Wohnort, sechs im Freundeskreis, sechs im Ausgang, dass die merken, irgendwann, irgendwie, das ist etwas anderes. Hilf uns, dass wir nicht bedenkenlos alles mitmachen, was die Gesellschaft uns vorgibt. So wollen wir dir herzlich danken für den heutigen Morgen. Wir wollen dir danken für die Story, dass sie in der Bibel ist. Dass sie nicht nur glaubwürdig ist, dass sie historisch ist. Und dass sie uns nach so langer Zeit immer noch hilft. Immer noch Mut macht. Und immer noch stärkt. So erbitten wir dein Segen in die kommende Woche. Wir danken dir, dass du es jedes von uns, auch unsere Gäste, begleitest in die neue Woche nie. Uns stärkst und Mut machst. Dort, wo wir es brauchen. Wir danken dir von Herzen dafür und erbitten dein Segen über jedem Einzelnen. Herr, lass dein Gesicht leuchten über uns. Schenk uns deinen Mut, um deine Zeugen zu sein und so die Schritte zu gehen, wie es du willst. Wir danken dir dafür um deines Namens willen. Amen.